Deutschlandfunk, der Tag.
Die Bundesregierung windet sich gerade.
Ja, natürlich ist Deutschland an das Völkerrecht gebunden.
Das sagt der Außenamtssprecher Christian Wagner. Na, dann würde Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Deutschland wohl festgenommen werden.
Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen.
Und ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass Regierungssprecher Steffen Hebestreit ganz schön rumschwurbelt. Vielleicht kann die Außenministerin Annalena Baerbock für Klarheit sorgen.
Wir halten uns national, europäisch und international an Recht und Gesetz. Und deswegen prüfen wir jetzt genau, was das für uns in die nationale Umsetzung bedeutet.
Also keine Klarheit. Deutschland prüft. Ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs bringt Deutschland in die Defensive. Wir sprechen gleich ausführlich drüber mit unserem Korrespondenten in Israel. Und wir sprechen über die Zerrissenheit der SPD in der K-Frage auch nach dem Rückzug von Boris Pistorius. Eingefangen unter anderem heute Mittag im Deutschlandfunk im Interview mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Claudia Moll.
Und wenn ich mit den Menschen auf der Straße spreche, natürlich sagen mir viele, Mensch, nimm doch den Pistorius.
Und was sagen Sie denen? Nein, ich bin loyal.
Ja, ich versuche dann zu erklären oder ich erkläre dann, warum ich Olaf Scholz für den besseren Kanzler halte. Und ich finde das nicht verwerflich.
Nee, verwerflich sicherlich nicht, nur ob es auch an der Wahlurne hilft. Im Februar, das ist eine ganz andere Frage. Also fangen wir an mit dem Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 22.11.2024. Ich bin Philipp May. Hi. Es sah wohl auch für Boris Pistorius selbst ein paar Tage lang so aus, als würde er statt Olaf Scholz ins Rennen gehen um die Kanzlerschaft für die SPD, weil es die Parteibasis so will. So erklärt sich wohl auch dieser Auftritt von ihm hier am Dienstag.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. Von daher werden Sie von mir keinen Ausschluss für irgendetwas finden. Das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Tja, Papst nicht, aber eben vielleicht doch Kanzlerkandidat. Viel Raum für Spekulation, die Pistorius dann am Donnerstagabend, also gestern, beendete.
Ich habe diese Debatte nicht angestoßen, ich habe sie nicht gewollt und ich habe mich für nichts ins Gespräch gebracht. Wir stehen jetzt gemeinsam in der Verantwortung, diese Debatte zu beenden, denn es geht um viel.
Ja, aber der Schaden ist natürlich trotzdem da für die SPD. Also Zeit für ein Gespräch mit Katharina Hamberger aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Hallo Philipp.
Drehen wir die Zeit einfach nochmal 16 Tage zurück. Der Tag des Koalitionsbruchs. Da kam Olaf Scholz in die Fraktion und wurde beklatscht, aufmunternd beklatscht. Es gab zumindest so das Gefühl, da schart sich jetzt eine Partei schon um den Kanzler, um den Kanzlerkandidaten. Und dann war am Montag drauf die Präsidiumssitzung und da wurde Olaf Scholz nicht offiziell zum Kanzlerkandidaten aufgerufen, richtig? Und das hätte im Prinzip die Partei da machen können.
Genau, sie hätte es machen können, man hatte aber halt eben einen anderen Plan im Kopf.
Oder hat man es vielleicht einfach vergessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man gedacht hat, das versucht man jetzt auch so ein bisschen näher ranzuziehen an die Bundestagswahl, um nochmal so einen Schwung aus so einer Kandidatenkür mitzunehmen. Man plant ja auch erst im Januar den Parteitag dann zustimmen zu lassen und der ursprüngliche Plan eben von Lars Klingbeil war, dass man eben wirklich bis zum 30. November wartet, bis diese sogenannte Wahlsiegkonferenz ist. Also das ist eine Art Wahlkampfauftakt der SPD. Und dass man da erst den Kanzlerkandidaten dann ganz offiziell kürt und der dann auch redet.
Ja, und dann muss man aber schon sagen, dass Lars Klingbeil, wenn der jetzt ja, der gilt ja als der strategische Kopf in diesem Führungsduo, ohne Saskia Esken jetzt zu nahe treten zu wollen, da eine Strömung, eine Pro-Pistorius-Strömung an der Basis und nicht nur da, ja ganz offensichtlich auch in vielen Landesverbänden, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, schlicht und ergreifend unterschätzt hat.
Ja, ich glaube, dass man da vielleicht was nicht gesehen hat, vielleicht auch nicht gemerkt hat, wie groß der Unmut gegenüber Olaf Scholz ist. Also, dass ihm der ein oder andere vielleicht nicht mehr zutraut, nochmal so eine Aufholjagd hinzulegen, auch mit Blick eben auf die jetzt Umfragen. Da schaut sich natürlich der ein oder andere in der Bundestagsfraktion auch um, ne? Guckt nach links und rechts und sagt, mal schauen, ob einer von uns dreien dann in der kommenden Legislatur nicht mehr im Bundestag sitzt. Mit dem neuen Wahlrecht sind es ja noch weniger Abgeordnete als bislang. Und da bricht dann natürlich Panik aus und da scheint es offenbar eben eine Stimmung zu geben, wo man sagt, man traut es jetzt einem Olaf Scholz nicht mehr so zu, das Zugpferd zu sein, und hat eben dann gesehen, Boris Pistorius ist der deutlich beliebtere Politiker, der deutlich beliebtere SPD-Politiker. Jetzt sind Beliebtheitswerte keine Wahlergebnisse, muss man auch immer ehrlicherweise sagen. Also man weiß nicht, was passiert wäre, hätte man jetzt Boris Pistorius da reingesetzt, hat gesagt, das ist jetzt der Kanzlerkandidat, dann wäre er auf Herz und Nieren geprüft worden und hätte man festgestellt, an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht nicht das, was die Breite der SPD so will.
Ja. Gibt ja auch noch die Frage, ne, dass Olaf Scholz dann natürlich auch eine ganz bestimmte Wählerklientel abdeckt mit seinem, um es mal auf Scholzisch zu formulieren, mit seinem abwägenden Kurs im Ukraine-Kurs, in der Ukraine-Frage, dass er eben sagt, wir unterstützen die Ukraine ohne Wenn und aber wir liefern kein Taurus. Damit hat er ja rein im Politmarketing ja auch ein USP, das also ein Unique Selling Point sozusagen, den Pistorius so nicht hätte.
Genau, so ist das unter anderem. Also es gibt ja auch kein Interview, wir haben heute so ein bisschen hier im Hauptstadtstudio gescherzt, es gibt kein SPD-Interview über Olaf Scholz, in dem das Wort Besonnenheit nicht fällt. Und es ist eben so, und das wäre nicht das gewesen, was Boris Pistorius hätte verkörpern können, weil er einen ganz anderen, nicht einen anderen Kurs fährt in der Ukraine-Politik, würde ich sagen, aber doch vehementer auftritt, gerade was Waffenlieferungen betrifft, natürlich vielleicht auch qua Amt, aber da noch ein bisschen anders ist. Er ist zum Beispiel auch in der Innenpolitik, da unterscheidet er sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr von Olaf Scholz, aber das ist ein Law-and-Order-Innenpolitiker, also einer, der wirklich auch auf eine harte Migrationspolitik setzt. Und wenn man so ein bisschen in die SPD-Fraktion in den vergangenen Wochen reingehört hat, hat man schon gemerkt, das geht vielen eigentlich zu weit, so eine radikale Politik. Also ja, genau, das ist Scholz genauso, aber Scholz deckt eben diese andere Art der Außenpolitik noch ab. Die Frage ist auch, kann so ein Boris Pistorius zum Beispiel in der Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, welche Punkte hat er da eigentlich, was kann er glaubhaft vertreten? Da ist er eine totale Blackbox. Also ich glaube, dass er in vielen Teilen ein Stück weit auch eine Projektionsfläche jetzt war für eine gewisse Unzufriedenheit. Und das sagt vielleicht gar nicht so viel über Pistorius aus, als es über Olaf Scholz am Ende aussagt.
So, nichtsdestotrotz sind die Umfragewerte ja so, wie du sie sagst, gestern im AD Deutschland-Trend, das war ja wirklich frappierend. Muss man ja auch fairerweise sagen, Scholz wirklich der unbeliebteste aller Kanzlerkandidaten und Pistorius mit weitem Abstand natürlich vor allen anderen und auch mit weitem Abstand übrigens vor Friedrich Merz. Das ist die andere Seite der Medaille. So, jetzt gab es so langsam eben diese Absetzbewegungen von immer mehr Sozialdemokraten, angefangen im Lokalen, in den Landesparlamenten und dann langsam hin zu den großen Landesverbänden mit rein dann in den Bundestag. Und Boris Pistorius, der sich ja eigentlich immer klar hinter Olaf Scholz gestellt hat und absolut loyal zu Olaf Scholz war, war dann auch in seinen Wortmeldungen auf einmal nicht mehr so klar, hat Hintertürchen offen gelassen. Wird ihm das eigentlich im Scholz-Lager angekreidet?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass man nicht ganz so glücklich darüber ist, denn er hätte diese Debatte natürlich selber früher abräumen können, indem er gesagt hätte, nee, ich stehe nicht zur Verfügung. Die Frage ist nur, macht man das wirklich oder hat er vielleicht auch ein bisschen diesen Hannelore-Kraft-Effekt befürchtet? Man schließt etwas komplett aus und dann ist man quasi die Lame Duck und steht für gar nichts mehr zur Verfügung. Mhm. Gleichzeitig, er ist durch Olaf Scholz erst dahin gekommen, wo er jetzt ist. Der hat ihn zum Verteidigungsminister gemacht. Der hat viel auf ihn gesetzt, auf seine Loyalität. Und ist die Frage, ob das nicht so ein bisschen jetzt als eben kleiner Bruch gesehen wird, wird man aber vielleicht im Wahlkampf sehen. Er hat sich jetzt tatsächlich nochmal jetzt hinter Olaf Scholz gestellt und hat gesagt, das ist ein guter Kanzler und wir können nicht einen zweiten Kanzlerkandidaten daneben installieren. Dann wäre ja der Kanzler die Lame Duck. Und wir machen jetzt alle Wahlkampf für Olaf Scholz.
Also
und der Versuch sozusagen, die Reihen zu schließen. Ja, und also es ist glaube ich, vielleicht nicht so, also können wir vorstellen, dass es in der SPD jetzt nicht nur Jubelschrei über das Auftreten von Pistorius gab. Gleichzeitig gab es eben natürlich Leute, die ihn einfach gut finden und die Parteispitze hätte es ja auch in der Hand gehabt. Also es ist nicht so, dass die Parteispitze da daneben stand und ihr waren die Hände gebunden, sondern sie hätte einfach früher sagen können, pass mal auf, Boris, sag mal dieses und jenes und wir entscheiden uns jetzt für Olaf Scholz. Das war ja auch schon immer klar, dass Lars Klingbeil, Saskia Esken, auch Rolf Mützenich, Fraktionschef, dass die alle hinter Olaf Scholz stehen, aber man immer sich noch Zeit lassen wollte, ihn zu küren. Das ist eben dann doch vielleicht ein Fehler gewesen im Ablauf.
So, und jetzt hat sich Boris Pistorius gestern hingestellt, hat sein Video mit dem SPD-Hintergrund aufgenommen und hat eben allen Kanzlerambitionen klipp und klar eine Absage erteilt. Es soll vorher auch ein Treffen gegeben haben, richtig? Ne? Pistorius mit Scholz, mit Klingbeil. Mirsch war, glaube ich, auch noch dabei. Kann das sein?
Ja,
weiß man, das wurde ihm da der Kopf gewaschen?
Also es gibt so ein bisschen unterschiedliche Versionen, die man liest. Die waren ja alle nicht dabei. Die Bild-Zeitung zum Beispiel schreibt wiederum, dass Boris Pistorius sich schon am Nachmittag gemeldet hätte in der Parteizentrale und gesagt hat, so Leute, jetzt ich mache das jetzt aktiv, ich verzichte jetzt darauf, ich stehe nicht zur Verfügung. Und dann hat man dieses Video dann gemacht, hat sich abends getroffen. Bei anderen ist der Zeitablauf ein bisschen anders. Klar ist, das ist gestern im Laufe des Tages irgendwie entschieden worden. Und dieses Video ist dann auch in der SPD-Parteizentrale gedreht worden. Man sieht es ja auch, das hat diesen so einen roten Hintergrund. Dann ist es mit dem SPD-Logo gebrandet, steht auch nochmal auf einem kleinen Tischchen im Hintergrund. Also da hat man dann eben nochmal versucht, gemeinschaftlich etwas, ein Signal zu senden. Ist die Frage, wie viel Druck da auf Pistorius tatsächlich noch ausgeübt worden ist, um zu sagen, so jetzt musst du dich mal endgültig festlegen, denn das schadet uns allen.
Also die Frage nach der souveränen Entscheidung, was er ja sehr betont hat, die ist noch ein bisschen offen. Müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, was da noch rauskommt.
Exakt. Oder ob man weiß nie, ob es am Ende es tatsächlich vielleicht gar nicht mehr rauskommt und wir es gar nie erfahren werden und alles stillschweigen jetzt, um den Frieden zu wahren. Aber das sind so Unwägbarkeiten. Man kann sich ja, um jetzt vielleicht ein bisschen Einblick in die Arbeit, immer nur informieren lassen. Und da gibt natürlich jeder und jede seinen eigenen Spin mit, wenn uns was erzählt wird. Und entsprechend gibt es auch immer oder meist zumindest etwas unterschiedliche Versionen. Ja.
Und der Spin bei allen ist jetzt, die Stimmung in der SPD ist jetzt aber richtig gut.
Genau, die ist jetzt super. Ja. Und jetzt geht man in den Wahlkampf und dann holt man noch 10 Prozentpunkte. Nein, es gibt so die ein oder andere Stimme, die sagt, schade, hätte ich mir anders gewünscht. Joe Weingarten gehört dazu, SPD-Verteidigungspolitiker zum Beispiel, der das recht deutlich formuliert hat.
Konservativer SPD-Abgeordneter,
genau.
Siamer Kreis, der sich als erstes für Pistorius aus der Bundestagsfraktion ausgesprochen hat. Ne?
Genau, anderen hört man an, dass sie jetzt zähneknirschend sich einreihen und sagen, ja, wir sind ja loyal und jetzt stehen wir alle hinter unserem Kanzlerkandidaten. Die wissen natürlich auch alle, dass wenn das jetzt weitergeht und man sich weiter zerlegt, Union lässt grüßen, dass das noch schwieriger wird, dieser Wahlkampf, als er ohnehin schon ist. Also man muss jetzt wirklich hinter diesem Kanzlerkandidaten stehen, ob man ihn möchte oder nicht. Man muss seine Plakate aufhängen und ihn irgendwie vertreten, auch an den Wahlkampfständen. Und das hängt natürlich jetzt auch davon ab, welche Inhalte man in der SPD jetzt nochmal auf die Spur setzt und sagt, das ist das, wofür wir stehen und dafür müsst ihr SPD wählen.
Das wird auf jeden Fall ein interessanter, wird auf jeden Fall ein schwieriger Wahlkampf. Das können wir schon mal sagen für die Sozialdemokraten. Mal sehen, ob sie das Ruder noch rumreißen. Katharina, danke dir auf jeden Fall erstmal für diesen Einblick bis hierhin.
Sehr gerne.
Das ist ein antisemitischer Akt, der nur ein Ziel hat, mich und uns davon abzuhalten, unser Recht auszuüben, uns gegen unsere Feinde zu verteidigen, die uns vernichten wollen. Man beschuldigt Israel des Völkermordes, während wir uns gegen einen Feind verteidigen, der Völkermord an uns verübt.
Das war Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und er weiß, dabei mächtige Verbündete an seiner Seite, unter anderem US-Präsident Joe Biden, der den Haftbefehl gegen Netanyahu durch den Internationalen Strafgerichtshof ebenfalls verurteilt. Aber wie wird die Lage in Israel selbst beurteilt, einen Tag danach, nachdem sich die erste Aufregung etwas gelegt hat? Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Tel Aviv und jetzt in der Leitung. Hallo Clemens.
Philipp, grüß dich.
Du, gestern hieß es gibt eine große Solidarisierung mit Netanyahu und Yoav Gallant quer durch alle politischen Lager in Israel. Mischen sich da langsam auch andere Stimmen drunter?
Nein, die sind gegenwärtig nicht zu erkennen. Es sind größtenteils wirklich die Emotionen, die du eben geschildert hast. Es ist an sich für einen ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung in Israel. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober gibt es eine vorherrschende Auffassung in Politik, Bevölkerung und Medien, wenn man das jetzt mal so generalisierend sagen kann, ist ganz überwiegend eine Auffassung. Für alles, was in Gaza geschieht, ist ausschließlich die Hamas verantwortlich und nicht jetzt, was Gegenstand der Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant geworden ist. Von daher wird es abgelehnt und von daher sind auch so gut wie überhaupt keine abweichenden Meinungen, die darüber hinausgehen, was man sonst in den letzten zwei Tagen gehört hat.
Ja, dementsprechend wäre die Hoffnung, dass diese Haftbefehle jetzt ein Innehalten, insbesondere in Gaza, bewirken, wahrscheinlich total naiv.
Nein, das ist gegenwärtig nicht zu erkennen. Es ist im Gegenteil eher so, dass mittlerweile auch viele Israelis hier davon ausgehen, dass man spricht schon bald immer fast von einem endlosen Krieg in Gaza, dass es die Streitkräfte weiter fortsetzen werden. Es gibt sehr wohl die Aussagen von dem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant, der ja auch einen Haftbefehl zugestellt bekommen hat, ist von ihm aus die Aussage da, dass alle militärischen Ziele, die sich die israelischen Streitkräfte gesetzt hätten im Gazastreifen, schon längst erfüllt seien. Und von daher plädierten er und auch der Generalstabschef Halevi dazu, das zu sagen, es ist jetzt vorbei. Das ist es nicht. Es gibt einen Willen auch innerhalb der israelischen Regierung und vor allen Dingen des Ministerpräsidenten, all das zu erreichen, was er so genannt hat, die ausschließlichen Ziele auch vollständig zu erreichen. Und da spricht davon, dass also wirklich einen vollkommenen Sieg geben müsse. Und von daher, nein, mit diesen Haftbefehlen ist nicht die Aussicht verbunden, dass es in absehbarer Zeit zu einem Waffenstillstand, einer Waffenruhe und am Ende der Kämpfe käme.
Interessant, dass du jetzt nochmal Yoav Gallant angesprochen hast. Der ist ja mittlerweile ein Netanyahu-Gegner und ist verglichen zu Netanyahu ja nicht so ein Hardliner. Deswegen ist er ja auch nicht mehr Verteidigungsminister. Warum trotzdem ein Haftbefehl eigentlich gegen ihn? Und nicht beispielsweise gegen das ganze Kriegskabinett. Dann könnte er ja auch theoretisch einen Haftbefehl gegen Benny Gantz, der ja auch lange als Oppositionsführer Teil des Kriegskabinetts gewesen ist,
erlassen worden sein. Es geht in erster Linie bei dem Internationalen Strafgerichtshof um die individuelle, persönliche, strafrechtliche Verantwortung der politischen Entscheidungsträger. Das bezog sich sowohl auf Putin, das bezieht sich jetzt in dem Fall auf diejenigen, die dafür individuell Entscheidungsbefugnis hatten. Und das ist halt neben Netanyahu auch der ehemalige Verteidigungsminister Gallant. Der war immer ein, wenn man so will, innenpolitischer Gegner Netanyahus. Netanyahu wollte den schon lange vor dem 7. Oktober, März 23, war ich auch bei den ganzen Demos hier in Tel Aviv. Und dann trat er zurück deswegen, weil er sagte, diese gesamte sogenannte Justizreform, das heißt also der Abbau aller demokratischen Rechte in Israel, so wie er es nannte, hätten ihn veranlasst, zurückzutreten. Und daraufhin gab es dann also wirklich große Demonstrationen. Netanyahu musste ihn zurücknehmen. Und seitdem lagen sie sich beide, Netanyahu und Gallant, über Kreuz, vor allen Dingen was die Kriegsziele und die Erreichbarkeit der Kriegsziele. Gallant wurde auch damit zitiert, gesagt, sei völlig illusorisch zu meinen, die Hamas seien ja nicht nur von mir aus militante Bewaffnete, die da im Gazastreifen sind, sondern eine Ideologie. Und eine Ideologie könne man nicht mit einem vollständigen Sieg besiegen. Und da lagen sie kreuz über durcheinander.
Aber das hat alles für diese beiden Haftbefehle, wie du ja jetzt ausgeführt hast, keine Bewandtnis. Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz im Politischen. Könnte dieser Haftbefehl, also Netanyahu, politisch jetzt erstmal sogar nützen, weil sich das Volk wieder hinter ihm scharrt?
Ja, das wäre es insgesamt. Man hat ja auch damit gerechnet. Man muss vielleicht also sagen, hätte das Netanyahu verhindern können? Ja, sagen hier einige auch, das hätte er verhindern können. Wodurch? Vor 6 Monaten hatte ja der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Kahn angekündigt, er habe diesen Antrag gestellt, Haftbefehle auszustellen. Dann hätte Netanyahu das machen können, was in vorherigen Kriegen, unter anderem im Yom Kippur-Krieg und danach, gemacht worden ist, nämlich eine unabhängige staatliche Untersuchungskommission einzuberufen. Die Generalstaatsanwältin hier hat im Juli einen offenen Brief an Netanyahu geschrieben und gesagt, wenn Sie das nicht einsetzen, laufen Sie und gegebenenfalls auch andere Mitglieder der Regierung Gefahr, vom Internationalen Strafgerichtshof die Haftbefehle zugestellt zu bekommen. Das hat Netanyahu negiert. Warum? Hier mutmaßen viele, nicht ganz zu Unrecht, dass er nicht eine unabhängige Untersuchungskommission haben wollte, die gegebenenfalls auch in seine individuelle, persönliche Verantwortung für das Desaster und Staatsversagen und Militärversagen vom 7. Oktober 2023 dann Ausschluss geben könnte. Und es kommt zum Teil ein etwas geradezu skurriler Nebeneffekt dabei. Vorgestern, also einen Tag vor der Entscheidung aus Den Haag, hatte dann also das Kabinett beschlossen, man werde also keine staatliche, unabhängige Untersuchungskommission, sondern eine politisch nominierte, damit es auf keinen Fall sowas gäbe. Und das, wie gesagt, sind alles an sich Fehler Netanyahus, die allerdings Auswirkungen haben, nicht allein auf ihn und Gallant, sondern auch, und das wird hier auch sehr viel diskutiert, gegebenenfalls auch viele hochrangige Soldaten der israelischen Streitkräfte betreffen könnte. Denn der Internationale Strafgerichtshof kann auch sogenannte verdeckte Haftbefehle ausstellen. Und somit wissen sie auch nicht, ob sie gegebenenfalls, also sie, die führenden ehemaligen oder auch amtierenden israelischen Offiziere, dass sie bei einer Auslandsreise, und sei es vielleicht ein Ferientrip nach, was weiß ich, Belgien, dort nicht gegebenenfalls einen Haftbefehl präsentiert bekommen und dann verhaftet werden.
Okay, aber Fehler dann wahrscheinlich vordergründig, weil am Ende war es dann wahrscheinlich eine knallharte politische Kalkulation.
Richtig, ja. Das ist all das wird vollkommen weggedrückt.
Okay.
Insofern war das ja, man hätte sicherlich das vermeiden können, aber das wollte aus den genannten Gründen nicht.
Clemens, was ist mit dem Argument der Kritiker dieses Haftbefehls? Sie sagen, Israel ist eine Demokratie und Israel ahndet seine Kriegsverbrechen juristisch selber. Israel ist ein Staat, der auch seinen Ministerpräsident Ehud Olmert beispielsweise schon zu einer Gefängnisstrafe verknackt hat.
Ja, und auch einen ehemaligen Staatspräsidenten, der wegen mutmaßlicher Vergewaltigung dann auch in Knast wanderte, Anfang dieses Jahrzehnts, Jahrhunderts. Nein, das sind Fälle, die gemacht worden sind mit einer unabhängigen Justiz, Ermittlungsbehörden. Das jetzige zielt tatsächlich darauf, es geht um die Kriegsführung und das Ausmaß der Verstöße, die der Internationale Strafgerichtshof als stichhaltige Tatanhaltspunkte bewertet für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für Kriegsverbrechen. Das ist etwas, was gleichermaßen auch, wenn man sagt, ja, das hätte ja auch die israelische Militärstrafjustiz in dem Fall hätte tun können, das ist nicht erfolgt. Das ist nicht erfolgt und immer dann, wenn ein Staat selber aus eigenem Antrieb mutmaßliche Verbrechen, Kriegsverbrechen in den eigenen Reihen ermittelt und auch zur Anklage bringt, immer dann schreitet nicht der Internationale Strafgerichtshof ein. Das ist nur immer der Fall, wenn das nicht geschieht.
Und es ist nicht geschehen, aber es hätte ja theoretisch noch geschehen können. Der Krieg läuft ja noch.
Ja gut, es sind jetzt 13 Monate und all das, was in den Erklärungen, auch der schriftlichen Mitteilung des Internationalen Strafgerichtshofs auch drinsteht, passiert jetzt Tag ein, Tag aus. Insofern, da ist keine Veränderung.
Okay, dann kommen wir mal zu dem, was da drin steht. Netanyahu hat die Haftbefehle, wir haben es im O-Ton gehört, als absurd und als antisemitisch befasst. Jetzt werden aber ja ganz konkret eben diese Vorwürfe benannt, die wahrscheinlich mit stichhaltigen Anhaltspunkten unterlegt sind, unter anderem das Aushungern der Bevölkerung und das Vorenthalten von Narkosegas im Gazastreifen. Ist es für dich stichhaltig?
Es ist nicht die Frage, ob es für mich stichhaltig ist, sondern es ist die Frage, ob von mir aus im Verlauf der letzten 13 Monate dafür nachweisbare, für mich auch glaubwürdige und auch feste Aussagen dazu haben, dass viele Opfer der Bombardierung, die zum Teil dann Gliedmaßen verloren haben, Kinder, Frauen, alte Männer, zum Teil ohne Betäubungsmittel operiert worden sind, Amputationen, mehrere tausend Frauen, die in dieser Zeit entbunden haben, ohne Narkose. Das ist alles nicht aus der Luft gegriffen. Das heißt, das Ausmaß dessen füllt inzwischen ja viele, vielerlei Berichte. Und es ist immer die Frage, ja, stimmt das denn? Immer diese im Prinzip, sag ich mal, die kritische Nachfrage, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dagegen stehen tatsächlich viele glaubwürdige Aussagen und auch Berichte, Schilderungen, auch selber, die wir hier gehört haben im Studio. Wir können ja nach wie vor nach 13 Monaten immer noch nicht in den Gazastreifen alleine rein. Dass es tatsächlich Dinge sind, die geschehen sind und gegenwärtig auch geschehen. Der Chefarzt einer Klinik gegenwärtig im Norden des Gazastreifens, der abgeriegelt ist in weiten Teilen in Bet Hanun, er wird heute mit den Worten zitiert, er geht mit einem Stellungnahme, was er im Einzelnen jetzt an Operationsmitteln hat. Und er sagt, er verliert Patienten, weil ich keine habe.
Und da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber in dieser lebendigen Zivilgesellschaft Israels?
In einer Sache, ich habe es zu Beginn gesagt, ist man sich hier sehr, sehr sicher. Mainstream ist ganz eindeutig. Das haben sich die Palästinenser selber eingebrockt. Sie haben ja schließlich im Prinzip die Hamas an die Macht gebracht. Die Hamas hat diesen Terrorüberfall gemacht vom 7. Oktober beispiellos. Und jetzt sind wir am Verteidigen dran. Und es gibt dafür keine Unschuldigen dabei. Aussagen übrigens auch des israelischen Staatspräsidenten unmittelbar nach dem 7. Oktober. Es gäbe dort keine.
Das hat er nachher ein bisschen relativiert, weil das natürlich auch mit Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof eine Aussage gewesen wäre, die sehr belastend gewesen wäre.
Wie schaut man auf palästinensischer Sicht jetzt auf diese ganze, auf diese Strafbefehle?
Es ist für die palästinensische Autonomiebehörde, die es ja nach wie vor auch noch gibt im besetzten Westjordanland, ist das ein Anlass auf der einen Seite der Genugtuung. Ganz selten, das war gestern Abend der Fall, äußerte sich da mal Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas mit der Aussage, dass sie das begrüßen würden. Es wäre tatsächlich ein Schritt auf dem Weg zu einer Gerechtigkeit, auch gegenüber den Palästinensern im Gazastreifen und auch im besetzten Westjordanland. Das hat er gesagt und vor allen Dingen halt auch mit der Aufforderung, das hat er mich überrascht, und dann gesagt hatte, alle Staaten müssten sich nicht allein nur daran halten, diesen Haftbefehl zu exekutieren, sondern vor allen Dingen müssten auch jegliche Kommunikation, politischer Kommunikation mit Israel einstellen. Das ist also das eine. Das zweite, auf Seiten der Islamisten gibt es ja, man muss was sagen, gar nicht mehr viele, die da sprechberechtigt sind. Im Gazastreifen, jedenfalls gestern einer, Naim, der dann auch sagte, ja, das sei also tatsächlich ein Weg auf die Gerechtigkeit. Die eigene, das sind ja drei Haftbefehle, und das geht dann gegen Mohammed Daif, also den ehemaligen Militärchef der Hamas im Gazastreifen.
Da weiß man gar nicht, ob der noch lebt.
Ne? Nee.
Wahrscheinlich ist er nicht tot.
Mehr. Ja. Der ist, nein, ich habe die Bilder gesehen bei dem Luftangriff auf Khan Yunis in einem Compound, an dem er gewesen sein soll. Und die israelische Armee war nachher, nach einigen Tagen, mit der Nachricht rausgekommen, der ist mit Sicherheit tot, zusammen mit weiteren 80 bis 90 Toten dort. Das ist ja jedenfalls gemeint ist damit, da das Gericht selber das nicht verifizieren konnte, dass es also auch diesen dritten Haftbefehl gibt und ebenfalls mit der Anklageerhebung und des Kriegsverbrechen mehrfacher Art, Mord, Vergewaltigung und Ähnliches. Und diese Sachen sind gegenwärtig halt auch drin. Das wird von palästinensischer Seite, allerdings auch von israelischer Seite, relativ ausgeblendet.
Es gab ja noch mehrere Anträge auf Haftbefehle, unter anderem auch gegen Yahya Sinwar, der ehemalige Hamas-Chef, der auch mittlerweile getötet ist. Kann das auch sein, dass man extra gesagt hat, okay, bei Dave wissen wir es nicht 1000-prozentig, deswegen nehmen wir den jetzt auch noch mit rein, damit es einfach besser aussieht?
Ja, es waren ja im Prinzip dann mehrere, auch im Juni war ja noch gleichermaßen neben Sinwar, der dann jetzt vor einigen Wochen getötet worden ist im Gazastreifen, auch noch der Ismail Haniyeh dran, der Politbürochef der Hamas, der dann einen Tag am Morgen nach der Amtseinführung des iranischen Präsidenten in Teheran im Gascompound getötet worden ist. Ja. Das heißt also, die Zustellung wirklich buchstäblich konnte nicht mehr erfolgen.
Ja, ja, ja. Und deswegen hat man gesagt, okay, zumindest, dass dann noch ein Name steht, ein Name von Hamas-Kämpfern, nehmen wir das noch mit rein. Also war quasi auch eine politische Geschichte, oder glaubst du da nicht dran?
Ist das... Nein, ich denke, man würde, glaube ich, der Sache nicht gerecht werden, wenn man meint, das sei eine politische Geschichte.
Ja.
Denn es geht um die individuelle strafrechtliche Verantwortung für mutmaßliche Kriegsverbrechen. Da sie, wie du gesagt hast, nicht ausschließen können, dass nicht gegebenenfalls doch Mohammed Daif, woran man richtig berechtigte Zweifel haben kann, leben würde, haben sie es reingenommen. Ich denke nicht, dass es eine politische Entscheidung war.
Okay, habe ich jetzt verstanden. Dann gucken wir nochmal ganz klar auf die Konsequenzen. Ist ja vor allen Dingen spannend, was das jetzt für den Ministerpräsidenten eines Landes bedeutet, für Benjamin Netanyahu. Es schränkt seine Kreise extrem ein. Wo kann er jetzt noch hin?
In all diejenigen Länder, die vorab die Versicherung geben, dass sie den Aufforderungen des Internationalen Strafgerichtshofs nicht nachkommen, sofern sie Mitglieder dieses Rom-Protokolls sind. Das hat heute Vormittag der ungarische Premierminister Orbán schon mal erklärt. Er kann mit Sicherheit, also er, Netanyahu, mit Sicherheit in die Vereinigten Staaten. Darauf setzen auch viele hier in Israel, auch innerhalb der Regierung, ihre Hoffnung auf den Amtsantritt von Donald Trump ab dem 20. Januar. Das ist fast so eine Art Auswegslösung für die Regierung Netanyahu, auch für den Premierminister, der dann denkt, ja, Trump dürfte dann gegebenenfalls viele Mitgliedstaaten unter Druck setzen, diese Haftbefehle auszusetzen bzw. nicht zu vollstrecken. Andernfalls würde dann Trump in Form dann halt von Sanktionen oder auch anderen Druckmitteln gegen diese Länder vorgehen. Da können sich gegebenenfalls, und alle schauen im Prinzip, was machen die großen Verbündeten Israels, Frankreich, Großbritannien, Deutschland in dieser Frage, dann könnten das vielleicht die größeren, eben drei genannten Länder, vielleicht noch, wenn sie wollten, dem Druck standhalten, aber nicht die kleinen.
Okay. Glaubst du, dass Deutschland den Bruckstand halt. Heute war es ja schon, weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast, ein ziemliches Rumeiern, würde ich sagen.
Ja, ich war, auf Deutsch gesagt, gestern, als die Meldung kam aus Den Haag, sehr gespannt darauf, wer reagiert jetzt wie. Und anderes Beispiel, Kanada, Trudeau, du sagte das relativ rasch danach, ja, wir exekutieren. Da haben wir gedacht, was kommt jetzt aus Berlin? Gestern gar nichts, langes, wahrscheinlich intensives Nachdenken. In dem Fall war es allerdings dann wirklich, das muss man vielleicht lautererweise auch dazu sagen, extrem schwierig. Dann heute Morgen die Bundesaußenministerin aus Baku, heute Mittag Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung in Berlin vor der Bundespressekonferenz. Und dann war das relativ sibyllinisch. Ja, wir sind Unterzeichner und Mitinitiatoren des Internationalen Strafgerichtshofs und halten uns da auch heran. Und dann wird es dann tatsächlich schwierig. Und wie gesagt, das muss man lauterweise, glaube ich, auch ein bisschen in Rechnung stellen. Die Vorstellung, ich glaube, das sagte auch, wenn ich mich recht erinnere, habe Streit so ähnlich, die Vorstellung, dass ein israelischer Premierminister in Deutschland mit einem Haftbefehl konfrontiert würde und der exekutiert würde, das sei aufgrund der allseits bekannten Geschichte sehr, sehr schwer vorstellbar. Von daher glaube ich, denke ich, dass vor allen, sag ich mal, Terminen, die Netanyahu gegebenenfalls hier nicht allein von mir aus in Deutschland, aber auch in anderen Ländern hat, vorher geklärt wird, wie sieht das aus, wie wollen Sie sich verhalten? Gegenwärtig sagen Sie, solange, also Sie, Bundesregierung, solange das nicht der Fall ist, können wir das erstmal bei dieser, sag ich mal, vagen Antwort belassen.
Aber darauf wetten, dass Netanyahu nach Deutschland kommen würde, eher nicht.
Dass es zumindest in der Bundesrepublik zu einem solchen Treffen der Regierungskonsultationen käme, ist dann doch schwer vorstellbar.
Wie ist es dann eigentlich im Umkehrschluss, dass ein Bundeskanzler, wie immer er auch demnächst heißen möge, jetzt einfach so nach Tel Aviv fährt und sich mit einem Ministerpräsidenten trifft, der per Haftbefehl gesucht wird? Ist auch nicht so einfach eigentlich.
Mit Sicherheit nicht allein. Das ist nicht allein nur eine deutsche Frage oder so. Das wird jetzt viele, viele Regierungschefs, Regierungschefinnen jetzt umhertreiben. Wie verhalten sie sich? Von gestern, glaube ich, die niederländische, glaube ich, Regierungsmitglied, die einen Termin heute hatte, abgesagt. Ja, dann gehen sie von mir aus dann in den Flieger rein und mit Begleitpresse. Und dann ist natürlich immer automatisch vermutlich die Frage, wieso besuchen Sie den Regierungschef eines Landes, der vom Internationalen Strafgerichtshof mit Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gesucht wird?
Also das wird uns noch mit Sicherheit lange beschäftigen. Clemens, danke dir.
Gerne.
Und jetzt fehlt wirklich nur noch unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne für Anmerkungen aller Art. Sissi Hertneck war das Herz und das Hirn dieser Folge von Der Tag. Ich bin Philipp May. Wir hoffen, Sie haben ein fantastisches Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.